Nachsicht ist kein Führungsstil. Warum zu viel Verständnis in der Pflege Führungskräfte schwächt und Teams spaltet.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber, Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Pflegedialog-Podcasts. Hallo Holger.
Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Führungsverhalten, Führungsstil, Nachsicht. Was sagen dir die Begriffe?
Das sind Begriffe, die sich leider in den letzten Jahren immer mehr in Betriebe bei uns im Gesundheitswesen implementiert haben und angewendet werden, wo ich absolut kein Verständnis für habe und den Kopf schüttle.
Was denkst du denn, welche negativen Auswirkungen kann denn die übermäßige Nachsicht haben?
Ja, dass ich mich zu sehr von den Mitarbeitern abhängig mache, dass ich meine eigenen Ziele, Ideale, Vorstellungen nicht mehr umsetzen kann als Betreiber oder als Leitungskraft. Und viele machen sich, ich nenne das jetzt mal, erpressbar durch die Mitarbeiter. Entweder ich kriege frei, sonst komme ich nicht, zum Beispiel. Ich habe da ein schönes Beispiel von vor ein paar Jahren, kurz vor Corona. War ich im Urlaub und kriege einen Anruf von einer Mitarbeiterin, eines Kunden von mir. Und die war am Heulen und sagte, kannst du mir helfen? Der Geschäftsführer ist im Urlaub. Ich bin jetzt kurzfristig als PDL eingesprungen, weil sie hatte die Qualifikation, war ursprünglich QM, aber im Haus. Es haben sich 7 Leute, ein kleines Altenheim plus betreutes Wohnen, krank gemeldet. Und ich weiß nicht, wie ich die Arbeit schaffen soll. Die Zeitarbeitsfirma haben auch keinen. Und es war vor Weihnachten, 2 Tage vor Weihnachten. Da kamen Krankmeldungen von einer Woche und länger. Da habe ich damals noch ein paar Honorarkräfte gehabt. Die habe ich dann aus dem Ausland, ich war in China zu dem Zeitpunkt, angerufen, habe gesagt, könnt ihr? Und da haben wir dort ein paar Tage unterstützt. Und dann bin ich zurückgekommen zwischen Weihnachten und Neujahr, bin sofort in den Betrieb gefahren und habe mir die Mitarbeiter mal zur Brust genommen, die ich da alle kenne. Ich habe dort auch jahrelang das QM mitgestaltet. Und dann kriegte ich über WhatsApp zu sehen, dass eine Mitarbeiterin dazu aufgerufen hat, weil sie sauer war, dass sie nicht als PDL eingesetzt wurde, zum Boykott, zum Krankmelden aufgefordert hat. 2 Tage später kam auch der Geschäftsführer aus seinem Urlaub wieder. Dann habe ich mit ihm gesprochen, habe gesagt, die Mitarbeiterin muss entfernt werden. Ich sage, das ist arbeitsrechtlich Grund zur fristlosen Kündigung. Mhm. Ich hatte das abfotografiert von dem Handy der Mitarbeiterin, den Chatverlauf, ihm gezeigt, sagte, um Gottes Willen, das geht nicht, dann gehen die anderen auch. Ich sage, wenn diese Mitarbeiterin weiter im Unternehmen bleibt, sie arbeitet gegen dich und gegen die derzeitige PDL. Ich sage, du versaust dir deinen ganzen Mitarbeiterstamm. Denn dann haben wir die Mitarbeiterin zum Gespräch gebeten, haben ihr nahegelegt, dass sie kündigt. Ansonsten würde sie sofort die fristlose Kündigung bekommen. Die hat sie nicht akzeptiert, ist zum Arbeitsgericht gegangen, hat dort verloren. Und an dem Tag, wo wir sie sofort freigestellt haben, sie musste Schlüssel abgeben, durfte das Haus nicht mehr betreten. Komischerweise kamen innerhalb von einem Tag alle, die noch krankgeschrieben waren, Mitarbeiter wieder zurück.
Okay, das ist natürlich aber auch, verstehe die Situation auf jeden Fall, aber das ist natürlich von den Mitarbeitern auch echt fies. Hat ja auch wieder seine eigene Verantwortung.
Ja, die haben sie aber nicht wahrgenommen. Und es gab eine ganz klare Ansage auf einer Mitarbeiterversammlung, dass wenn es Probleme geht, die nicht zulasten der Bewohner und der Patienten im betreuten Wohnen absolviert werden dürfen und dass das auf keinen Fall toleriert wird, zur Not würde man die Einrichtung sogar schließen, gehört zu einer kleinen Kette, einer karitativen Einrichtung. Du kennst das Haus sogar, Christian, aus deiner vorherigen Tätigkeit.
Ja, und das ist aus der vorherigen Tätigkeit habe ich auch häufiger, ne, dann von Teilnehmern gehört. Ja, weil wir haben ja dann häufig mit den Vertragspartnern gesprochen, was nicht immer die Teilnehmer waren. Man sagt, ja, nee, wir müssen ja, weil ansonsten gehen die und wir haben jetzt niemanden mehr als Ersatz, ja, oder haben uns jemanden zur Weiterbildung geschickt, zur PDL oder zur Einrichtungsleitung, so, ja, aber ich brauche die ja und ja, aber sie ist dafür eigentlich nicht so sehr geeignet, das stellen wir jetzt quasi fest. Ja, aber es geht nicht anders.
Ja, das ist ein Problem. Ich muss bereit sein, auch irgendwelche Konsequenzen in Kauf zu nehmen, aber ich darf mich nie, ich nenne das so, erpressbar durch Mitarbeiter machen. Ich habe das auch in meinen Leitungsvertretungen, die ich bis, glaube ich, 2017 gemacht habe, gelegentlich erlebt, dass eine Mitarbeiterin ankam, ich will morgen frei haben, sonst komme ich einfach nicht. Ich habe gesagt, du kriegst kein frei, der Grund reicht mir nicht aus kurzfristig, ich habe keinen Ersatz und sie ist nicht gekommen. Und da habe ich dafür gesorgt, dass über die Firmenzentrale, das war auch eine kleine Kette mit 12 Häusern in Niedersachsen, dass sie dort die Kündigung bekommen hat. Fristgerecht, die war auch noch nicht so lange da und das war auch akzeptiert. Und da haben die Mitarbeiter gemerkt, aha, wenn jemand anders ankam und hat wirklich einen dringenden Grund gehabt, dann habe ich mich hingestellt und habe mitgepflegt, wenn kein anderer verfügbar war. Ne, da kommt jetzt wieder die Vorbildfunktion. Ich muss Verständnis haben auf der einen Seite, wenn es wirklich was Dringendes, Ernsthaftes ist, aber ich darf mich nicht erpressen lassen, weil ich habe eigene Ziele, ich habe eigene Aufgaben, Vorstellungen, wie ich meinen Betrieb führen möchte, wie die Arbeit gemacht werden soll. Und da müssen die Mitarbeiter sich unterordnen. Und deshalb bin ich auch dafür, dass man bei Einstellungsgesprächen so etwas auch bespricht, die Werte und so weiter. Wenn jemand sich dann nicht mit akzeptieren kann oder nicht damit leben kann, mit Vorgängen, mit Arbeitsabläufen und so weiter, kann er das doch sagen, dann sage ich, Dankeschön, war ein nettes Gespräch, dann ist das so. Aber nur um die Stellen voll zu haben, damit ich keine Meldung bei stationären Einrichtungen an die Heimaufsicht machen muss, wenn ich die Fachkraftquote unterschreite, kann ich mich nicht erpressbar machen oder mich selber verbiegen müssen mit meinen Werten, mit meinen Vorstellungen, mit meinen Zielen. Das ist meine ganz klare Meinung.
Ja, und selbst wenn man nicht erpresst wird, sondern trotzdem nachsichtig ist und das vielleicht aus seiner Seite von Empathie als Empathie vielleicht verbucht, sage ich jetzt mal, dann hat es ja trotzdem eine Auswirkung auf die Teamdynamik. Und was würdest du denn sagen, wie können denn Führungskräfte in Pflegeeinrichtungen ein Gleichgewicht zwischen der Empathie und dem Durchsetzungsvermögen schaffen oder finden?
Ja, ich muss immer nach dem höchsten Ziel gucken, was ich habe. Das wichtigste Ziel, zum Beispiel die ordnungsgemäße, qualitativ gute Pflege der Bewohner. Wenn die gefährdet ist, kann ich keine Nachsicht zeigen. Sind das Punkte, die nicht ganz so wichtig sind, kann ich Nachsicht zeigen. Wenn die Mitarbeiter sagen, das Sommerfest an dem Wochenende passt uns aber nicht, wie du das planst, das wollen wir nicht, dann kann ich sagen, okay, wir verschieben das. Das wäre eine Sache, die nicht ganz so tragisch ist. Aber es gibt einfach Sachen, die unabdingbar qualitativ gut laufen müssen. Da kann ich keine Nachsicht zeigen als Führungskraft, weil ich bin dafür auch verantwortlich.
Ja, und gibt es noch andere Situationen, wo man das nicht machen sollte, wo man durchsetzungsstark sein sollte?
Gibt es mit Sicherheit konkrete Beispiele, komme ich gerade nicht drauf, vielleicht hast du welche, du hast ja auch Erfahrung, lange Jahre als Führungskraft.
Ja, also klar, häufig hast du ja im Team Dynamiken, ja, die sich verselbstständigen, wenn du nicht einschreitest, ja, so. Und da kann ich natürlich beide Sichtweisen verstehen. Ne? Das muss jetzt, können kleine Konflikte sein. Und wenn ich das laufen lasse, dann riskiere ich halt noch aus diesem Zweiergespann, kann sich ja quasi ein Konflikt auf Organisationsebene,
ja,
kann dadurch entstehen. Und deshalb sollte man da schon schauen, dass man dort, selbst wenn ich beide Sichtweisen verstehen kann, muss ich einfach dafür Ruhe sorgen. In klar. Wahrheit. Ruhe.
Das Ziel auch genau. Dabei.
Ja, also in Konfliktsituationen, ja, glaube ich, sollte man schauen, dass man nicht sagt, okay, weil ich lasse das einfach irgendwie laufen, die sind alt genug, die werden das schon irgendwie klären, weil das wird nie so gut sein.
Richtig. Da ist es ganz wichtig, das zu erkennen und dann zu handeln.
Genau. Und was denkst du, inwieweit, ich habe ja gerade von Klarheit gesprochen, inwiefern beeinflusst die Klarheit oder die Klarheit von Erwartungen und Verantwortlichkeiten denn die Zufriedenheit der Mitarbeiter? Aber, und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt dazu, auch die Bindung.
Ja, für mich war es früher immer ganz wichtig, als ich noch nicht selbstständig war. Ich musste genau wissen, für was bin ich verantwortlich, was ist mein Aufgabengebiet und was ist es nicht. Was hat der andere zu verantworten? Und das ist in Teams, in Pflegeteams manchmal recht schwierig. Ich habe es jetzt wieder erlebt, letzte Woche bei einer Schulung, dass die Mitarbeiter, haben wir uns so unterhalten gehabt, innerhalb der Thematik Wundmanagement ging es darum, ja, dann mache ich das so, wie ich das denke. Ich sage, und wenn du der Meinung bist, du bist hier nicht ganz sicher, wie entscheidest du denn? Ja, dann mache ich für und wieder. Ich sage, ihr habt hier in der Einrichtung, es war eine Klinik, Reha-Klinik, ihr habt hier mehrere ausgebildete Wundexperten. Ja, aber die sind doch im anderen Wohnbereich und die eine sitzt im Büro. Und ich sage, was spricht denn dagegen, wenn du da hingehst, sagst, liebe Kollegin oder lieber Kollege, ich bin mir da nicht ganz sicher, du bist ja da qualifiziert, kannst du da mal drauf gucken? Das heißt, es muss für jeden klar sein, wer hat welche Kompetenzen, Qualifikationen und Verantwortung. Und dann kann ich sagen, diese Entscheidung möchte ich nicht selber treffen, ich gehe woanders hin. Und das fördert arg zur Zufriedenheit. Und der Mitarbeiter weiß auch, ich habe die Sicherheit, das ist nicht mein Verantwortungsbereich. Diese Entscheidung gebe ich weiter an Kollegin X oder Vorgesetzte. Und das fördert die Bindung, eine Sicherheit einfach des eigenen Arbeitsbereiches. Das ist mein Aufgabengebiet, dafür bin ich verantwortlich. Da kann ich noch jemand anders dazu holen. Oder jemand anders ist verantwortlich und der sagt mir schon, wie ich das machen muss. Es ist einfach eine Sicherheit, eine psychische, für die Mitarbeiter. Und dadurch hat man eine Bindung. Wenn ich jetzt nicht weiß, oh, muss ich das jetzt machen? Oder wer könnte das? Oder was passiert, wenn ich das so mache? Dann bin ich in meiner Arbeitsweise auch gehemmt, zum einen. Und zum anderen passieren dann auch häufiger Fehler.
Ja, und ich finde, gute Führung macht ja auch irgendwo das aus, dass man auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Unterstützung und ganz, ganz klarer Leitung hat. Eben wenn es um solche Themen geht, wie du gerade angesprochen hast. Ne?
Ja.
Und was würdest du denn sagen, wie groß sind denn die strukturellen Faktoren, die da mit reinspielen?
Ja, die strukturellen Faktoren spielen da auch eine ganz, ganz große Rolle dabei, weil die Struktur muss vorgegeben sein, ganz klar und eindeutig. Ist das nicht der Fall? Ich habe da leider hier bei mir in der Heimat gerade wieder ein Beispiel. Ich habe vorhin wieder Stellenanzeigen gesehen für Leitungskräfte von einem Kunden von mir. Ja, das wundert mich nicht. Die Strukturen sind dort einfach nicht klar genug vorgegeben und den Mitarbeitern teilweise auch nicht bekannt oder man hält sich nicht dran. Und es ist keiner direkt vor Ort, die gehören zu einer großen Kette, die da mal, ich sage, ganz klar für sorgt, dass das allen Mitarbeitern klar wird. Ich bin am Überlegen, ob ich da meine E-Mail an die Zentrale schreibe, indem ich mal darauf hinweise, weil das Problem ist seit 5-6 Jahren in der Einrichtung. Da wechselt laufend das Leitungspersonal. Das hat für mich strukturelle Gründe. Gar nicht so in den Personen.
Sehr wahrscheinlich, klar, sehr wahrscheinlich. Und das hat ja dann auch eine ökonomische Perspektive.
Ja, natürlich. Kostet viel Geld.
Und also nicht nur die Fluktuation hat das, ne, sondern die Demotivation, die mit solchen Unzufriedenheiten quasi kommt, auch das sind ja alles ökonomische Faktoren.
Ja, die Arbeitsleistung geht zurück. Ich arbeite langsamer, ich verdrücke mich mal in der Ecke, rauche eine mehr oder trinke noch schnell irgendwo einen Kaffee, wo mich keiner sieht.
Oder bin eine Woche länger krank.
Ja, oder das, krank, montags, freitags krank, Wochenend eingeteilt zum Dienst krank. Das kennen viele Einrichtungsleitungen, Pflegedienstleitungen, Wohnbereichsleitungen aus eigener Erfahrung. Und da muss man sich immer hinterfragen, woran liegt das? Ich kann nicht nur sagen, bei uns läuft alles Mist, wir haben zu hohen Krankenstand und die Arbeitsleistung ist schlecht, sondern ich muss nach den Gründen suchen. Und da kann ich nicht nur bei den Mitarbeitern suchen. Da muss ich auch in der Struktur gucken und auch Prozesse mir angucken, die damit zusammenhängen.
Ja, ich hatte letztens das ein Gespräch, also es ist nicht mal so lang her, es war noch im letzten Jahr, aber da ging es tatsächlich genau um das. Also da ist ein Industrieunternehmen und die haben jetzt quasi in der Auswertung zum Ende des Jahres festgestellt, die haben 20% mehr Kranke. Also die Fehlzeiten sind einfach um 20% gestiegen und das haben die in einem Führungsteam dann bekannt gegeben und dann sollten Maßnahmen erarbeitet werden oder was können wir dagegen tun? Und ja, wir hatten dann in einem Gespräch, hat er mich gefragt, ja, was würdest du denn tun? Weil wir wollen jetzt das und das tun. Und da war wieder ein Anreizsystem dabei, das Leute dazu motivieren soll, krank auf Arbeit zu kommen. Ja.
Right.
Und das ist nicht gut. Das habe ich dann auch so gesagt, wo ich sage, das ist schwierig, gerade wie ist denn die Altersstruktur bei euch? Wie ist denn, hast du nachgefragt, waren denn Langzeitkranke dabei? Also hat sich mal jemand irgendwas gebrochen oder waren das mehrere, die sich was... Na, also habt ihr differenziert geschaut, warum ist das um 20%, bei 20% schon signifikant? Ja, dieses Unternehmen hat zwar über 100 Mitarbeiter, aber trotzdem sind 20% Steigerung sehr, 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 sehr viel. Und Es wurde alles nicht so differenziert
angeschaut. Aber schon erarbeitet oder angedacht.
Genau. Es wurde nicht quasi im Detail geschaut. Die machen natürlich auch solche Eingliederungsgespräche. Die haben sie mit angeführt, dass sie ja diverse Eingliederungen, und es lag nie an der Firma. So, da ist dann scheinbar die Frage immer gekommen, ja, ob die Krankheit denn aus irgendwelchen sozusagen betrieblichen Faktoren hergeschuldet war und so weiter. Und ja.
Würden die Leute das zugeben? Das ist ja die Frage. Wenn du mich als mein Vorgesetzter fragen würdest, hätte ich ja Angst vor Konsequenzen, wenn ich sage, ja klar, die Arbeitsbedingungen oder die Kollegen oder sonst wer sind schuld daran.
Ja, und ich finde, da sind wir wieder bei dem Thema wahrgenommen werden, die Mitarbeiter sehen, wenn sich jemand das Bein bricht. Und das war kein Arbeitsunfall und das weiß ich ja als direkter Vorgesetzte. Sollte ich schon wissen, ob mein Mitarbeiter sich auf Arbeit durch einen Arbeitsunfall das Bein gebrochen hat oder nicht.
Genau.
Wie soll denn, also das ist jetzt ein Beispiel, ne? Wie soll denn durch einen Beinbruch, was soll denn da die Firma für können, wenn er beim Fußball irgendwie umgeknickt ist oder irgendwo runtergefallen, whatever. So, da kann ich mir die Frage einfach sparen. Und da ist häufig dieses Thema, ja, wir haben da einen Fragebogen erarbeitet und den nehmen wir von A bis Z durch. Und dann muss ich aber als Führungskraft, wenn ich das sehe, ja, muss ich die Frage einfach streichen. Nicht, weil das da steht und das QM das vielleicht irgendwie dann doch wissen will. Ja, da schreibe ich einfach rein, nicht gefragt, weil war Beinbruch und sind nie kein Arbeitsunfall. Und dann ist das Thema eigentlich durch, als Beispiel. Aber ja, das kann man natürlich übertragen auf viele andere Situationen, wo sich dann der Mitarbeiter, der wiederkommt, natürlich fragt, hä, ja, und das ist natürlich dann nicht so gut, ja. Und gerade wenn ich Mitarbeiter binden will, dann müssen die sich wahrgenommen fühlen, gesehen fühlen, ja. Wenn wir mal kurz da bleiben bei der Mitarbeiterbindung. Welche Rolle spielt denn für dich die Anerkennung von Leistungen im Vergleich zur bloßen Nachsicht?
Eine ganze große, wichtige Rolle, lieber Christian. Ich habe früher für die IHK Hannover-Hildesheim ausgebildet zukünftige Meister, den ADA-Schein. Und da habe ich alle Teilnehmer, also in der ersten Runde, wenn ein neuer Kurs losging, das war ein Abendkurs, wo ich da immer gemacht habe bei der VHS-Wand der Stadt, habe ich immer gefragt, wann seid ihr denn das letzte Mal vom Chef gelobt worden? Das waren alles Handwerker, muss ich ja dazu sagen. Und dann kam, nö, das macht der nicht oder vor 2 Jahren oder sonst was. Und ich sagte, und wann habt ihr das letzte Mal einen Tadel erhalten? Ja, gestern und ja, letzte Woche. Dann habe ich immer gesagt, also arbeitet ihr ganz schlecht, wenn ihr dauernd getadelt, aber nie gelobt werdet. Nee, aber der bricht sich immer einen Zacken aus der Krone, wenn er mal Danke sagt oder hast du gut gemacht. Ich sage, wer muss doch von euch überzeugt sein, weil viele waren von den Betrieben geschickt auf die Meisterschule. Ne? Nicht alle, ein Teil war Selbstzahler. Ich habe gesagt, da kann doch irgendetwas nicht stimmen. Und es ist sehr gut angekommen. Corona ist ja noch nicht so lange her. Da können wir uns doch bestimmt alle noch dran erinnern. Wenn man da den Mitarbeitern mal Danke gesagt hat, hat eine Pizza ausgegeben, weil sie mehr wie üblich gearbeitet haben, mehr Stunden, besser, schneller gearbeitet haben und so weiter, Aufgaben einfach übernommen haben, anstatt liegen zu lassen. Und da ist das immer gut angekommen. Man darf es bloß nicht ständig machen in so festen Belohnungssystemen, wie du das angesprochen hast. Ich kenne Kunden, da kriegen die Mitarbeiter, haben so eine Karte, da kriegen sie mal 10, 20 oder 30 Euro draufgeladen. Und in einigen Häusern, wenn sie auch nicht krank waren und haben sich nicht mit dem Chef oder der Chefin angelegt, gab es jeden Monat 20 Euro drauf, fest, so automatisch. Ich sage, das kann es nicht sein. Ich lobe dann und ich lobe möglichst auch individuell. Und ich lobe auch vor den anderen, wenn ich individuell lobe. Da sage ich nicht, Christian, komm mal zu mir ins Büro und sage, Dankeschön, hast toll gearbeitet letzte Woche, wo so viele krank waren. Sondern ich gehe Übergabe rein, sage, Leute, ihr habt gut gearbeitet. Besonderer Dank an den Christian, was der für einen tollen Einsatz gezeigt hat. Dankeschön. Und dann gibt es noch einen Kasten Pralinen dazu. Das ist viel wirksamer. Aber ich darf das nicht so als Standard auch raushauen, wie manche das machen, manche Führungskräfte.
Also ich glaube, dass tatsächlich faire und transparente Leistungsbeurteilungen sehr wichtig sind sogar.
Ja.
Und die kann man dann natürlich an so ein Bonussystem packen. Also wir haben das bei meinem ehemaligen Arbeitgeber ja auch gemacht. Wir haben da ja über eine Projektgruppe, weil da sind wir bei dem nächsten Thema, was meiner, und ich denke auch deiner Seite, von deiner Seite aus, wichtig für Mitarbeiterführung ist und für Mitarbeiterbindung sorgt, ist die Einbeziehen der Mitarbeiter. Heißt, wir haben eine Projektgruppe gemacht und da waren große Teile der Mitarbeiter damit beauftragt, eben so einen Bogen zu erstellen. Das heißt, wir haben die nicht vorgegeben, die Fragen aus dem Management, sondern das hat jeder erarbeitet.
Ja? Ganz wichtig.
Und damit hatten wir direkt eine Akzeptanz in der gesamten Organisation.
Ja.
Und
dann haben wir Sie haben das selbst entwickelt.
Richtig, genau. Nicht alle jetzt, aber ein direkter Kollege, ja, so. Und was wir zusätzlich eben aber gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir machen nicht nur die Beurteilung, die Leistungsbeurteilung des sozusagen unterstellten Mitarbeiters, sondern es gibt sozusagen direkt die Rückkopplung, dass im gleichen Gespräch auch mit einem strukturierten Standard, ja, die Führungskraft bewertet wird. Was natürlich dann, würde ich so Reibereien sagen, es war auf jeden Fall konfliktbehaftet, weil wie bewerte ich jetzt meinen Vorgesetzten, ja, wenn der gleichzeitig im gleichen Gespräch dann nicht bewertet? Also da haben wir eher eine Tendenz quasi zu einer positiveren Bewertung, ja, als umgedreht, aber es war erstmal wichtig, dass man ins Gespräch auch kommt in diesen Leistungsbeurteilungsbögen.
Und ich finde es doch wichtig, auch ein Feedback von meinen Mitarbeitern zu kriegen, wie sie mich empfinden, was sie gut finden, wo sie sagen, das hat uns nicht gefallen oder da kannst du vielleicht noch ein bisschen was anderes machen.
Genau. Und weil Feedback so wichtig ist, machen wir dazu eine eigene Folge.
Ja,
die wird jetzt in den nächsten Wochen dann auch kommen. Aber Feedback sollten wir uns nochmal getrennt anschauen, sonst geht die Folge zu lang, wenn wir jetzt noch in das Thema Feedback einsteigen. Ich denke, wir haben das Thema Nachsicht sehr, sehr umfangreich uns angeschaut, haben mehrere Perspektiven einbezogen. An der Stelle bleibt mir noch, mich zu bedanken für deine Zeit, Holger, für eure Zeit, dass ihr zugehört habt. Aber natürlich auch die Bitte, bewertet uns gern bei Spotify oder kommentiert auch gern, wenn ihr andere Führungsmythen kennt, die wir noch nicht exposed haben, wo wir nochmal drauf schauen sollten, wo ihr unsere Meinung hören wollt. Schreibt uns auf Instagram, supportet uns und ja, in dem Sinne sind wir durch.
Aber auch dir, danke Christian für deine Zeit, vor allen Dingen, du brauchst ja immer noch mehr, du bist der Techniker von uns beiden, der alles im Hintergrund arbeitet, das Posen und so weiter.
Sehr gerne.
Danke dafür.
Also dann, bis nächste Woche.
Ciao. Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.